Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Und der Patrick.
Hallo.
Es ist etwas schräg. Ich hoffe, dass wir uns gut verständigen können. Warum ist Patrick da? Weil er natürlich ein Mitglied des Podcasts ist. Warum ist der andere Patrick da? Weil er ein Experte ist oder zumindest sehr viel Erfahrung hat im Bereich Online-Rollenspiel. Und das war eine der Episoden, die wir schon seit sehr langer Zeit auf der Agenda haben, aber bisher noch nie abgearbeitet haben. Und da meine Erfahrungen mittlerweile schon 6 Jahre her sind im Bereich Online-Rollenspiel und sich da einiges getan hat, dachte ich mir, es wäre ganz klug, wenn wir jemanden holen, der das aktuell gerade spielt und auch Erfahrung hat. Und da kam natürlich Patrick sozusagen
Das wird eine sehr verwirrende Folge, glaube ich.
Bestimmt, ja. Aber bevor sie richtig verwirrend wird, fangen wir doch erstmal an. Was gibt's denn Neues bei dir, Patrick? Verdammt.
Welchen meinst du denn jetzt?
Bitte, der Gast hat natürlich das erste Wort. Ja,
so viel Neues gibt's bei mir, glaube ich, gar nicht. Ich bin die letzte Zeit so viel am Arbeiten, dass ich fast nicht zu coolen Spielen oder Rollenspielbeschäftigung komme. Das Einzige ist, ich bin auf der Suche nach einem Weihnachtsabenteuer für meine Gruppe. Und das gestaltet sich relativ schwierig, habe ich merken müssen.
Aber du möchtest ein normales Weihnachtsabenteuer haben oder etwas für ein spezielles System?
Achso, ja, Cthulhu auf jeden Fall. Gerne auch mit dem entsprechenden Flair, also quasi in Winterlandschaft, mit eventuell Weihnachtselfen, mit Twist oder so, aber es gibt fast nichts. Also ich habe bei Chaosium mich dumm und dämlich gesucht, bei Pegasus. Und ich werde jetzt wahrscheinlich irgendein fertiges Abenteuer nehmen und einfach konvertieren.
Weihnachten in Kingsport gibt's ja, also das ist eine Monografie, die aber nicht sehr toll ist.
Die habe ich auch schon komplett durchgelesen und bin nicht überzeugt, gar nicht, nein.
Das ist wohl wahr. Wir spielen ja selber auch ab und an mal so ein Weihnachtsabenteuer. Ich weiß gar nicht, Patrick, hast du letztes Jahr mitgespielt?
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was letztes Jahr war.
War das nicht die Französische Revolution und... Magie soll zurückgedrängt werden und ihr habt diese kleinen Kinder, die Straßenkinder gespielt in dem
Uhrwerk. Doch, ich glaube schon, ja.
Ja, ne? Das war Unknown Armies, war das, ne? Ja, das haben wir letztes Jahr gespielt. Und davor haben wir, glaube ich, Grimm gespielt, aber ich glaube, da habt ihr nicht mitgespielt, da habe ich mit einer anderen Gruppe
ja, gespielt. Ja, aber irgendwann hatten wir auch schon mal Grimm mit,
mit dem Troll unter der Brücke.
So. Stimmt. Das war sehr lustig. Also wir benutzen das Weihnachten ja häufig dann, um eben solche absurderen One-Shots mal zu machen. Also Systeme, die man eh nicht dauerhaft spielt, sondern mal diese märchenhafteren Geschichten zu machen. Und irgendwie häufig Kinder zu spielen. Naja.
Das stimmt, ja. Wobei bei Cthulhu ist es natürlich wirklich tragisch. Ne? Also ich denke, man kann natürlich Sachen nehmen, die so ein bisschen so einen gewissen Flair haben. Also ich denke, in dem neuen Gaslichtband hat das Abenteuer von Peter Schott auf jeden Fall so ein etwas weihnachtliches Flair, weil es um einen Stern geht. Bisschen, da muss man schon ein wenig um die Ecke denken. Aber leider ist es nicht für so einen knackigen Weihnachts-One-Shot irgendwie geeignet. Da muss man natürlich schon jetzt irgendwie nachdenken. Ich finde es aber auch schade. Also gerade bei Cthulhu bin ich immer noch für den Festtagsband oder den Feiertagsband. Für jeden entsprechenden Feiertag irgendwie ein cooles Abenteuer, weil das sind meistens die Tage, wo auch Leute Zeit haben. Ostern ist natürlich mit Wiederauferstehung und Zombies sehr naheliegend.
Sehr schön.
Halloween ist natürlich auch naheliegend. Und Weihnachten finde ich auch, also das Fest, hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist nicht nur eine sehr gute Geschichte, sondern natürlich auch sehr unheimlich und Kingsport als Setting ist ebenfalls sehr gut.
Also ich habe mich auch gewundert, ich dachte, da gibt es deutlich mehr.
Nee, leider nicht. Also ich muss auch sagen, auch die Halloween-Sachen sind alle mäßig, die so erschienen sind. Das ist alles irgendwie nicht besonders toll.
Also als Favoriten hatte ich mir im Moment das schottische Schloss ausgesucht aus der zweiten Ausgabe von Cthulhus Ruf.
Wo du das Cover für gemacht hast.
Richtig, die vierte war es, nicht die zweite. Ja. Aber die zweite Sammelmappe, deswegen.
Ja, okay. Korrekt, ja. Stimmt, genau. Die zweite Sammelmappe. Ja, richtig. Nee, das würde, glaube ich, sehr gut passen, weil es diesen, ja, sag mal, dieses etwas weihnachtliche, ne, also Setting im schottischen Hochmoor und altes Schloss und erinnert so ein bisschen an der Hund von Baskerville, der Baskervilles. Ich glaube, dass sowas ist dann ganz nettes und so ein atmosphärisches Ding funktioniert ganz gut. Aber ich meine, dass Patrick auch schon mal so ein Ding geleitet hat für Savage Worlds, wo du Kekse essen musstest.
Ich habe es nicht geleitet, aber es gibt da ja einen wirklichen Weihnachtsabenteuer, wo dann die Pennies sind ja, glaube ich, bei Savage Worlds auch wirklich Kekse sind und solche Sachen. Also, wo man auch den Weihnachtsmann dann befreit. Also, ganz klares, klassisches Weihnachtssetting, aber dann natürlich ein bisschen palpiger, actionorientierter.
Zu dem Thema kann ich nur noch mal A Kringle in Time empfehlen von S. John Ross, wo du in Risos Charaktere spielst und du erschaffst Charaktere, also die vier Fantasy-Charaktere, die vier Elite-Soldaten, die vier Cyberpunk-Detektive oder sowas, ne? Egal was du machst. Es kann auch jeder aus einem anderen Setting kommen, wenn da irgendwie Bock drauf besteht. Bleiben wir mal bei der Heldengruppe, ne? Also der Barbar, der zwergische Bastler und die Magierin sitzen zusammen in der Kneipe und erzählen gerade von ihrem letzten Ork-Angriff und dann geht die Tür auf und ein Rentier kommt rein und sagt, Leute, der Weihnachtsmann hat sich in die sieben Todsünden aufgespaltet und ihr müsst ihn retten, sonst ist Weihnachten nämlich zu Ende. Und dann geht's sozusagen los. Und da sind ziemlich großartige Szenen bei. Ich glaube nicht, dass wir das jemals spielen werden. Aber es liest sich toll. Jeder Weihnachtsmann hat sozusagen sein ganz eigenes Setting. Also es geht dann irgendwie durch Zeit und Raum und jeder hat dann irgendwie auch so gefährliche Gegner. Und den Schupp-Tannenbaum muss ich natürlich noch erwähnen. Das ist ein Monster, ne? wie Schupp-Niggurath, nur eben als Tannenbaum. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, auch ich war stark beschäftigt diese Woche, aber ich habe ja in den letzten Monaten meine Vorliebe für Hörbücher entdeckt, weil man die eben schön nebenbei bei irgendwelchen stupiden Geschichten hören kann. Und bin jetzt auf diese Königsmörder-Kampagne oder Chronik gestoßen von Patrick, wo wir wieder einen Patrick haben, Patrick Rothfuss. Ich weiß nicht, ob du bekannt bist.
Sehr Patrick-lastige Folge.
Ja, ich merke auch. Und habe da sozusagen mich jetzt auf den neuesten Stand gebracht in der letzten Woche. Das ist ja auch so eine. Irgendwann gab es in den Zeitungen mal einen Artikel, es wäre jetzt die neue Welle von anderer Fantasy, die nicht mehr nur schwarz-weiß hat und so weiter. Und von daher fand ich das auch eine interessante Erzählung, eine interessante Fantasy-Reihe.
Soll ziemlich gut sein, habe ich aber auch noch nicht angefangen. Wie sieht es bei dir aus, Patrick?
Nein, sagt mir gar nichts. Also nicht mal der Titel.
Ja, okay. Also ich weiß, das Einzige, warum ich noch nicht angefangen habe, ist, es war noch nicht abgeschlossen. Darum.
Genau. Also ich weiß nicht, wie es bei den Büchern ist. Die haben den zweiten Teil wohl auf jeden Fall, sind das genau. Zwei Hörbücher.
Ja, und es sind noch zwei Bücher. Es
sind noch zwei Bücher. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine deutsche Aufteilung ist, so wie bei bei Game of Thrones, wo man es ja auch aufgeteilt hat, um doppelt abzukassieren, meines Erachtens.
Wohl war, ja.
Ich weiß nicht, ob es da genauso ist, aber der dritte soll ja jetzt auch irgendwie bald kommen, hoffe ich zumindest. Dann gibt es da auch Nachschub.
Ich glaube, es wird nicht so schlimm sein wie George R. R. Martin, dass man irgendwie mehrere Jahre warten muss. Aber ich glaube, er schreibt auch schon relativ lange an dem letzten, ich weiß nicht, ob es das letzte Buch ist, aber an dem nächsten Buch, ja.
Ja, also es geht ja um so einen Schüler eben, oder der hat sich dann zurückgezogen aus dem großen Heldenleben und erzählt jetzt so im Rückhinein sein ganzes Leben. Den großen Twist oder warum das überhaupt Königsmörder-Geschichte heißt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Also, soweit ist man in der Geschichte noch nicht, aber ich finde es eben ganz nett, weil es so eine typische Geschichte ist, als Junge angefangen und Eltern umgebracht und man versucht rauszufinden, was dahinter steckt.
So. Ach so, okay. Ich dachte, er hätte die Eltern umgebracht.
Nee, so düster Geschichte hat doch nicht. Von daher bin ich mal gespannt, wie es ist. Aber ich weiß, da muss es auch schon einige Jahre das geben, weil ein Freund von mir hat seinen Charakter bei WoW vor einigen Jahren so benannt, was mir aber jetzt erst aufgefallen ist, als ich diese Reihe gelesen habe. Also von daher.
Okay.
Scheint sie schon einige Jahre zu geben.
Um nochmal einen Film reinzubringen, habe ich auch schon vor Ewigkeiten gesehen, vielleicht sogar schon mal im Podcast erwähnt, aber taucht jetzt nochmal auf. weil vor kurzem ein Artikel von mir erschienen ist über Harlan Ellison, einen amerikanischen Schriftsteller, der sozusagen im Bereich, ja, er selbst nennt es Speculative Fiction, schreibt, das ist so Science-Fiction-Fantasy-Horror-artig, aber bei Harlan Ellison kann man wirklich sagen, dass Harlan Ellison ein eigenes Genre ist, also ist ein ganz besonderer Schriftsteller, der Unmengen an Kurzgeschichten und Artikeln und Essays geschrieben hat, sehr viel auch über den Fernseher als schreckliche Institution, gerade im amerikanischen Bereich. Und es gibt eine wunderbare Dokumentation über ihn, die heißt Dreams with Sharp Teeth, und also Träume mit scharfen Zähnen. Und da wird sozusagen sein Leben da oder sein Werk und werden eben dargestellt. Und es gibt diesen fantastischen Clip, den man auch bei YouTube gucken kann, wo er sich unheimlich darüber aufregt, dass Schriftsteller nicht bezahlt werden. Und, er hat eben dann für Babylon 5, sollte er ein Interview machen und alle wurden bezahlt, nur er nicht. Und da hat er dann die Frau, die ihn angerufen hat, um nach dem Interview zu fragen, sehr hart angegangen. Und es ist faszinierend, eine faszinierende Persönlichkeit, die auch unglaublich gute Geschichten schreibt. Da ist nämlich auch vor kurzem im Heine Verlag der Band Ich muss schreien und habe keinen Mund erschienen. Und der versammelt schon einige der besten Harlan Ellison Stories. Das Problem ist nämlich ansonsten, ich glaube, es sind 20, 25 Bücher mit Kurzgeschichten und Romanen und Anthologien, die er gemacht hat. Die gibt es auf Englisch natürlich alle, aber auf Deutsch suchst du dir das zusammen aus allen möglichen Verlagen in allen möglichen Anthologien und es ist katastrophal. Also einer der Schriftsteller, die sozusagen im deutschsprachigen Raum total unbekannt sind, obwohl sie international sehr berühmt sind. Also unglaublich schade für das Genre hier in Deutschland. Jedenfalls, die Dokumentation lohnt sich. Sehr witzig, sehr ungewöhnlicher Mann. Einfach mal Harlan Ellison bei Google eingeben oder bei YouTube vielmehr. Da gibt es auch ein anderes Interview. Faszinierende Person, ganz toll. Okay, Patrick, was ist denn jetzt unser Thema für diese Episode?
Ja, wir beschäftigen uns ja heute mit Online-Rollenspiel. Und zwar nicht WoW oder so, sondern Pen und Paper. Und die Frage, wie kann man das Ganze hinkriegen, wenn man nicht in einer Stadt, in einem Umfeld wohnt, sondern sich vielleicht über ganz Deutschland aufgeteilt hat. Bevor wir da auf unseren Experten kommen, bei dem das, glaube ich, genauso ist, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dass ihr wirklich über ganz Deutschland verteilt seid, vielleicht mal zu dir, Daniel. Du hast ja auch schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht.
Ich habe früher mal Forenrollenspiele gemacht. Ich habe zwei erfolgreich zu Ende gebracht, was, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist für Forenrollenspiele. Die dauerten jetzt aber auch nicht elend lange, aber ich denke schon, dass man da irgendwie 6 Monate, wenn nicht noch ein bisschen länger dran gespielt hat. Und das ist natürlich nochmal eine sehr besondere Art und Weise, also ganz anders als beispielsweise das über Skype oder Google Hangouts oder sowas, weil man natürlich hier noch nicht mal zur selben Zeit online sein muss. Also man kann ja ganz asymmetrisch spielen, der Spielleiter beschreibt kurz die Szenerie, dann kommen die einzelnen Spieler, die ihre Aktionen beschreiben, untereinander vielleicht Dialoge führen und so weiter, und anschließend geht der Spielleiter dann weiter und macht den nächsten Post und treibt so die Handlung immer voran. Das war eigentlich ganz witzig, es ist nur unglaublich viel Arbeit gewesen. Das ist wirklich eine Disziplinübung, nicht nur für die Mitspieler, sondern auch für den Spielleiter. Ich glaube, ein Spieler ist unterwegs bei mir verschwunden, der hat sich dann einfach nicht mehr mit dem Spiel beschäftigt. Kann passieren. Ich glaube, es ist sehr realistisch, dass sowas passiert. Viele Forenrollenspiele starten nämlich sehr ambitioniert und enden dann doch relativ zügig, weil man dann doch feststellt, oh, einmal am Tag ins Forum gucken und einen Beitrag schreiben kann ein bisschen zu viel Arbeit sein. Ja, ich glaube, damit muss man rechnen. Es ist nochmal eine ganz andere Methode, etwas nicht literarischer, aber ja, man sollte schon ein bisschen irgendwie schreiben können, wenn man auch an sowas Spaß haben möchte. Also, das ist schon nicht verkehrt. Aber gut, ist nochmal eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Hat das jemand von euch schon mal gemacht, sowas?
Ich hatte, als Google Wave damals rauskam, fällt mir gerade wieder ein, mal so eine ganz kurze Phase, wo wir das ausprobiert haben. Aber ich habe auch gemerkt, das war nicht so meins. Also ich war dann auch einer der weniger Aktiveren dabei. Von daher ist das dann irgendwann noch eingeschlafen. Du, hattest du schon mal in dieser Form vorher das ausprobiert, Patrick?
So nicht, aber De Profundis hätte ich fast mal ausprobiert. Also tatsächlich dann real Brieffollenspiel. Ja.
Du hast natürlich recht, stimmt. Ist natürlich nicht online,
Das ist dann
aber
ganz, ganz
richtig,
cool.
das ist ziemlich offline sogar. Das habe ich auch mal gemacht, drei Briefe lang. Und das ist noch schneller eingeschlafen, weil es noch mehr Arbeit ist. Ein ganz ungewöhnliches Spiel eigentlich. Sehr interessant. Also es simuliert sozusagen den Flüsterer im Dunkeln. Das heißt, man schreibt sich also Briefe untereinander und baut durchaus auch Alltagssituationen ein, die man dann aber ins Groteske, Unheimliche verkehrt. Ja, faszinierendes Konzept, habe ich aber nie weiter verfolgt. Könnte man aber auch mit E-Mails machen. Verliert natürlich so ein bisschen den Charme, aber vielleicht in der neumodischen Zeit über E-Mail durchaus möglich. Womit wir auch nochmal bei einem anderen Online-Rollenspiel wären, nämlich dem E-Mail-Rollenspiel. Weiß aber nicht, ob sowas noch gemacht wird. Aber klar, ist im Grunde wie das Foren-Rollenspiel, nur dass man eben nicht in einem Forum ist, sondern tatsächlich einfach das Ganze über E-Mail macht.
Gut, aber gehen wir mal dann den Schritt weiter. Das war jetzt nur so eine kurze Einführung in was es noch gibt. Und die Frage ist ja, wie kriegt man das Spielgefühl, was man sonst so vom Spieltisch, von der Couch, wie auch immer man spielen will, hat auch hin, wenn man mehrere Kilometer entfernt ist. Und da gibt es ja, verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das, was momentan am aktuellsten ist, ist das über Hangout und Google zu machen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen was zu erzählen, wie das bei euch abläuft, Patrick.
Ja, also bei uns ist es so, unsere Gruppe ist komplett aufgeteilt über Deutschland. Eine Zeit lang war das sogar so, dass wirklich jeder in einer einzelnen Stadt ist. Wir haben eine Spielerin in Berlin, einer wohnt in Freiburg, der andere hat vorher in München gewohnt. Das heißt, wir mussten tatsächlich irgendwie eine Online-Lösung finden. Wir haben Skype ausprobiert, eine ganze Zeit lang. Das Problem ist, bei Skype wird nur die Audio-Funktion kostenlos unterstützt. Sobald Video dazukommt, ist dann, glaube ich, ab dem vierten Teilnehmer eine Gebühr fällig. Und da haben wir uns dann auch verabschiedet und sind letztendlich beim Hangout gelandet. Das war anfänglich auch ausreichend, bis ich dann Roll20 entdeckt habe. Das ist ein Online-Programm, mit dem quasi ein Spieltisch simuliert werden kann. Und dieses Programm lässt sich auch einbinden in den Google Hangout. Das heißt, in der Mitte ist die Möglichkeit gegeben, dass man quasi Karten einlegen kann. Dann ist in der zweiten eben die Möglichkeit, Tokens zu platzieren. Das heißt, die Spieler können da auch selbst Spielfiguren bewegen. Zusätzlich ist noch eine dritte Ebene möglich, in der Spielleiternotizen eingebunden werden können. Also es ist unglaublich umfangreich. Musik kann auch direkt von dem Spielleiter eingefädet werden. Großartig. Und das ist das, was wir aktuell benutzen.
Klingt nach einer Weiterentwicklung von dem Fantasy Grounds, was wir damals benutzt haben, also als ich das gespielt habe. Ich habe damals D&D und Agon und auch ein bisschen Cthulhu gespielt mit so einer Gruppe. Wir hatten sogar jemanden noch aus der Schweiz, der dabei war. Das war auch sehr nett. Der ist dann irgendwann in die USA gezogen. Schade eigentlich. Er hört auch immer noch den Podcast. Zumindest früher. Ich frage mich, ob er immer noch den Podcast hört. Wenn, dann soll er mal einen Kommentar schreiben. Naja, jedenfalls, Fantasy Grounds war damals sozusagen unser Spieltisch. Aber wir haben dann immer noch über Skype das Ganze gemacht und hatten damals auch ja, Verbindungsprobleme oder sowas. Und haben das aber ohne Video gemacht. Es war bei uns also sozusagen nur reines Hören. Ihr möchtet aber dann weiterhin ein Video haben. Also habt ihr euch bewusst für das Video entschieden oder gesagt, hey,
Ja.
ich würde schon gern sehen, wer hier spielt?
Ja, also ich finde das ganz wichtig. Erstens ist die Möglichkeit zwischen dem Spieltisch und den Videos hin und her zu schalten. Und ich glaube, da kommen wir dann später nochmal drauf, wenn wir dann auch die Vor- und Nachteile ein bisschen abwägen.
Ja.
Ich glaube, ein bisschen die Mimik und Gestik zu sehen, ist schon nicht ohne. Also insofern finde ich das sehr, sehr interessant, wenn man trotzdem eben auch noch Video integrieren kann in die ganze Geschichte. Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ich würde das gerne ausprobieren, wie hoch sind denn da die Hürden, mit sowas loszulegen?
Wenn man sein E-Mail-Programm bedienen kann, und sich eine halbe Stunde hinsetzt, dann ist das machbar. Es geht bestimmt ein bisschen einfacher, aber dafür ist es eben auch kostenlos. Ich glaube, für den durchschnittlichen User ist das durchaus handelbar.
Wir hatten früher ganz verschiedene Programme auch ausprobiert. Ich glaube, die gibt es alle nicht mehr. Da war irgendwie der Screen Monkey dabei, der hat jedes Mal das Bild nachgeladen, wenn irgendjemand einen Strich drauf gemacht hat. Wir hatten das Map-Tool, das war eben so ein kostenloses Programm, was dieses Fantasy Grounds simuliert hat. Aber tatsächlich hatten wir immer wieder Verbindungsprobleme. Also es gab Schwierigkeiten, sich auf den Server einzuloggen oder man hat die Gruppe dann nicht gefunden oder solche Sachen. Also ganz grauenhaft. Wir sind dann letztendlich bei diesem Fantasy Grounds geblieben. Da konnte man das irgendwie auch als Gruppe zusammenkaufen. Das war dann irgendwie günstiger und das war eigentlich ganz nett. Also es gab dann eben auch verschiedene Templates, je nachdem, was man gespielt hat, sogar ein Cthulhu-Template und die Regelmechanik war dann immer im Hintergrund schon irgendwie mit eingebaut und sowas. Das war also insgesamt sehr cool, aber da hat sich jetzt viel getan und das Programm, was du benutzt, Patrick, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wahrscheinlich ist es genauso gut, wenn nicht noch besser mittlerweile und es ist umsonst. Also das ist natürlich schon nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Und also die Features werden auch ständig erweitert, soweit ich das im Blick habe. Also beispielsweise man hat diesen Kriegsnebel, den man ja auch aus anderen Bereichen kennt. Das heißt, die ganze Karte kann komplett geschwärzt werden für die Spieler. Der Spielleiter hat das quasi dann transparent, kann die Karte drunter noch sehen und kann den Spielern dann quasi ihren Weg frei radieren. So hatte ich zum Beispiel ein Abenteuer, wo meine Spieler durch ein Spukhaus durchgegangen sind und sie konnten dann quasi Raum für Raum entdecken. Und das hat tatsächlich dann durchaus Atmosphäre geschaffen, obwohl wir nur am Computer saßen, in Anführungszeichen.
Ich muss ja sogar sagen, das sind Situationen, wo man, es geht jetzt schon ein bisschen in dieses Vor- und Nachteile-Ding, aber ich glaube, das macht nichts. Das ist eine Situation, wo dieses Spielen am Computer wirklich von Vorteil ist. Ich habe auch ein Dungeon-Abenteuer, ich glaube, es waren Teile des Unterberges, der unter Tiefwasser erfolgt wurde. Da habe ich auch mit Hilfe des Nebels des Krieges arbeiten können und dann eben auch immer wieder den Nebel wegradiert, wenn die Gruppe wieder was Neues entdeckt hat. Und dann konnten alle ihre Aufstellung machen mit ihren Püppchen und Tokens und sowas. Das war also schon sehr witzig. Genauso cool ist es, Handouts drauf zu packen. Man muss sie dann nicht fünfmal kopieren, sondern jeder kann sie dann sofort lesen.
Würfel werden simuliert, das ist auch integriert. Mittlerweile gibt es auch zum Beispiel systembezogene Charakterblätter. Also man kann sich aussuchen, spielt man jetzt Cthulhu oder DSA oder Savage Worlds, und dann sind tatsächlich direkt quasi ausfüllbare Charakterbögen virtuell hinterlegt schon, das ist alles da.
Wo du gerade Savage Worlds sagst, jetzt bin ich natürlich neugierig, das wird ja nicht nur mit Würfeln gespielt, sondern auch mit Karten. Wie funktioniert das denn?
Es gibt Kartendecks, digitale.
Ah, okay. Ja.
Genau, das ist auch alles automatisiert, das wird dann gemischt und du kannst dann sagen, wem du wie viele Karten ausgeben willst. Ich glaube, das ist dann sogar direkt pro Spieler steuerbar, also auch sehr umfangreich. Ja.
Wie schnell kommt man denn dann in Stimmung? Also was bei mir immer so die Befürchtung oder Frage ist, dadurch, dass man dann vorm Bildschirm sitzt und ganz schnell mal eben auch hier klicken kann, da klicken kann, wie konzentriert läuft das denn dann ab?
Da sind wir jetzt wahrscheinlich schon direkt im Vor- und Nachteilebereich.
Ja, oder? Genau, aber ja. Ich glaube...
Also ich sag mal so, die Möglichkeit nebenbei zu surfen, wenn man gerade nicht spielt und gerade kein Spotlight hat, ist schon da. Das Gute ist, man hört ja, ob jemand mit seiner Maus gerade klickt. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, derjenige verrät sich ja sowieso meistens nicht. Wir beschließen, wenn es wichtig ist, vor so einer Runde einfach, okay, wir surfen nicht. Und dann halten sich im Grunde auch alle dran. Man muss sich da selbst ein bisschen disziplinieren, das ist schon so. Aber ansonsten muss ich sagen, trägt es für mich manchmal sogar noch ein bisschen zur Stimmung und zur Konzentration bei, dass man eigentlich ja alleine ist im Raum. Also gerade für gruselige Geschichten ist das manchmal, glaube ich, sogar von Vorteil.
Wie machst du das denn mit der Musik? Auch über das Tool dann oder mit einem extra Programm? Also, weil wir haben früher noch immer überlegt, ja, wie kann man das machen? Aber muss ja auch für jeden irgendwie skalierbar sein, die Musik. Und
also wir hatten am Anfang, habe ich einfach YouTube-Videos rausgesucht und habe die vorher einfach zur Verfügung gestellt und gesagt, okay, ich sage euch dann quasi, welcher Track gerade passend wäre und jeder könnte sich das selbst anmachen, aber das hat auf Dauer nicht funktioniert. Mittlerweile kann man aber Soundcloud-Tracks einbinden. Das erkläre ich vielleicht kurz. Soundcloud ist im Grunde so eine ähnliche Plattform wie YouTube, nur dass da nicht Videos, sondern Musik gehostet wird. Und das ist direkt angebunden in diese Roll20-Applikation. Und dann kann quasi in so einem bestimmten Soundtrack-Bereich ausgewählt werden, welche zum Beispiel Hintergrundmusiken, welche Geräusche und so einfließen sollen. Und die können dann teilweise auch gleichzeitig stattfinden. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, man hat das Hintergrundgeräusch von einem Wald. Und sobald irgendwas Gruseliges passiert, kann man zusätzlich dann auch noch gruselige Hintergrundmusik einbinden, die Spieler selbst auch in ihrer Lautstärke selbst steuern können. Was ja auch angenehm ist, weil nicht jeder mag das. Der blendet sich das einfach komplett aus, beziehungsweise macht sich das auf ein so niedriges Level lautstärkemäßig, dass er normal spielen kann. Das ist also auch super gelöst.
Das heißt, gibt es da auch inzwischen eine Entwicklung dann Musik bei SoundCloud dann zur Verfügung zu stellen durch dieses Tool. Also es geht mir gerade so durch den Kopf, ob das so eine, ja, auch so eine Sogwirkung dann hat, dann was bereitzustellen. Oder ist das, bereitest du sowas dann selber vor?
Ja, also bis jetzt habe ich nur auf Tracks zurückgegriffen, die direkt bei SoundCloud schon vorhanden waren. Da gibt es ja ganz, ganz viele Komponisten, die dann eben auch Open Source zur Verfügung stellen. Aber ja, nein, selbst hochgeladen habe ich da noch nichts. Nein. Ist aber möglich.
Ich hatte es, glaube ich, nur mal, wir haben irgendwann mal Outtakes da reingepackt. Ja, ein, zwei. Naja, ist es nicht ganz unbekannt. Aber es ist eine nette Verknüpfung, die es da gibt. Und das zeigt ja, dass sicherlich da auch noch viel Potenzial drin steckt, auch noch die eine oder andere Verknüpfung dann da aufzubauen.
Du spielst es jetzt schon relativ regelmäßig. Spielst du denn häufiger dank des Online-Rollenspiels oder sind das ähnliche Situationen wie bei der normalen Tischrunde? Das heißt also, auch wenn man nur den Computer anmachen muss, dauert es trotzdem 3 Monate, bis die nächste Runde zustande kommt.
Ja, also dadurch, dass wir alle getrennt wohnen, würden wir sonst gar nicht spielen. Also insofern spielen wir doch deutlich
Okay,
häufiger.
das ist natürlich wahr, aber wie ist denn ansonsten der Rhythmus? Also die Hürde ist ja geringer, weil man nicht mehr nach der Arbeit noch großartig irgendwo hinfahren muss, sich um was zu essen kümmern muss, etc. So, man fährt nach Hause, ist zu Hause und nach der Runde macht man einfach den Computer zu und dann ist Feierabend.
Vielleicht auch die Frage, wie lang könnt ihr spielen? Also gab es schon mal Langzeittests, wie lange ihr das maximal aushaltet oder
Bis
wie lange
der
spielt ihr
Akku
so?
leer
Vielleicht
ist.
ist das genereller abgefragt.
Also ich glaube, so eine durchschnittliche Sitzung dauert 4 bis 5 Stunden. Etwa. Also das war bestimmt auch schon mal länger und ich glaube, da sind wir dann eher durch unsere vielleicht arbeitsauslastungsbedingte Müdigkeit limitiert. Aber ich glaube, das liegt jetzt nicht an der Art des Spielens. Ich denke mal, an einem Tischspiel wäre ich genauso schnell oder genauso langsam ermüdet.
Siehst du sonst noch Vor- oder Nachteile für diesen Mechanismus?
Beispielsweise die Kommunikation ist dadurch, dass sie ja im Grunde eigentlich sehr separiert stattfinden kann. Das heißt, ich kann mit dem einen Spieler als Spielleiter zum Beispiel verdeckt chatten. Ist zum Beispiel dieses, was früher eben durch Zettelchen irgendwie gehandhabt wurde, deutlich einfacher. Also wir haben bei unseren Runden oft Spieler, die zum Beispiel auch noch eine eigene Agenda haben. Und dann kann ich eben viel einfacher mal schnell ihm einen Gedanken einflüstern, zum Beispiel, ohne dass die anderen das mitbekommen. Das ist sehr, sehr entspannt. Auch ist es, glaube ich, was die eigene individuelle Atmosphärengestaltung angeht, sehr, sehr viel einfacher. Also wir haben zum Beispiel einen Spieler, der raucht. Und früher war das eben so, wenn wir am Tisch gespielt haben, dann mussten wir halt alle 30, 40 Minuten eine Raucherpause einlegen. Das ist jetzt im Grunde auch, jetzt kann er nur eine Kette rauchen, wenn er das will, unbedingt. Das stört eben niemanden mehr. Also das ist halt auch sehr angenehm. Jeder kann in seinem eigenen bequemen Sessel sitzen. Man muss jetzt nicht erzwungen irgendwie am harten Küchentisch sitzen. Das ist bestimmt auch sehr vorteilhaft.
Ich glaube auch generell diese Zwischendurchunterbrechung, was weiß ich, einer muss auf Toilette und 5 Leute müssen rumrücken, damit das irgendwie klappt. Das sind ja dann so Kleinigkeiten, die dann irgendwie dadurch, dass einfach dann der eine Bildschirm mal eben leer ist, sehr viel einfacher auch gelöst werden können. Das ging mir auch gerade durch den Kopf, als du das mit dem Rauchen sagtest. Also viele Kleinigkeiten, die sonst immer irgendwie ein bisschen komisch im Spiel laufen.
Keine Frage. Ich denke auch, der größte Vorteil ist aber tatsächlich der, dass man seine Spielrunden wahrscheinlich einfacher zusammenkriegt. Also Termine lassen sich einfacher finden. Es ist einfacher, mal eben 3 Stunden am Abend oder vielleicht sogar nur 2 Stunden am Abend Zeit zu haben, als direkt irgendwie einen ganzen Abend verplant zu haben fürs Rollenspiel. Das ist ja gerade in der Woche etwas schwieriger. Aber ich muss ja sagen, auch ich habe es ja selbst gespielt, ich bin letztendlich kein so großer Freund von den Online-Rollenspielen, weil sie einfach nicht das geben, was der Tisch sozusagen bereithält. Ich grabe jetzt mal in meinem sozialwissenschaftlichen Studium herum und kann jetzt hier richtig auftrumpfen mit einer Theorie. Und zwar war es die große Soziologin, die Grande Dame der Soziologie, Frau Nölle Neumann, sagte zum Thema Telefoninterviews im Vergleich zu Face-to-Face-Interviews, dass es immer nur die halbe Reaktion ist, weil das halbe Instrument eingesetzt wird. Das heißt also, natürlich kann ich nur über Stimme und auch über Video und solche Sachen kann ich sehr viel leisten. Aber es ist immer nur die Hälfte. Es fehlt einfach was.
Ja,
Ich
richtig.
kann die Leute nicht anfassen, die Leute sitzen nicht zusammen. Diese Tischatmosphäre, auch auf den harten Küchentischstühlen, das gehört irgendwie dazu. Der Geruch von Käsechips in der Luft, das Knistern der Tüte, was vielleicht sonst am Spiel stören würde. Aber irgendwie fehlt das. Also, das ist nett, dass das möglich ist und dass die Technik auch wesentlich weiter fortgeschritten ist und dass Videogeschichten auch einfacher zu managen sind und auch die Bandbreite höher ist, dass auch nicht Skype nicht ständig abstürzt, nur weil man irgendwo in einem Bereich wohnt, wo die Bandbreite verdammt gering ist. Aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde immer, und die Möglichkeit da ist, ich würde immer das Tischrollenspiel vorziehen. Also es ist einfach eine Notlösung. Es ist eine Lösung, aber es ist eine Notlösung.
Richtig. Zum Beispiel eben, was du meintest, die Lautstärke zum Beispiel ist nicht variabel. Ich kann zwar schreien, aber das klingt dann wie schreien. Es wird aber nicht so laut, wie wenn ich jetzt zum Beispiel im Raum wäre. Ich kann nicht um die Spieler rumschleichen, von hinten ins Ohr flüstern und ich kann nicht an die Wand schlagen. Ich meine, das kann ich schon, aber dann kriegen sie es nicht so sehr mit, als wenn ich im Raum wäre. Das ist richtig, ja.
Ich frage mich, ob man das kompensieren kann, indem man Abenteuer anpasst für solche Situationen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man in einem Now, Cthulhu Now-Abenteuer oder dergleichen oder vielleicht sogar ein Science-Fiction-Szenario, eben, dass die Spieler tatsächlich dann auch nur über diese Art von Kommunikation verfügen. Nehmen wir mal an, man hätte bei Cthulhu Now eine Gruppe von ein Meeting, was irgendwie online stattfindet, und dann passieren merkwürdige Dinge bei den einzelnen Leuten. Oder im Laufe der Zeit werden nach und nach die Leute abgeschaltet, die mitspielen. Das wäre zum Beispiel sehr interessant. Super. Also ich denke, da kann man einiges draus machen.
Ja, wobei das natürlich schon eine sehr spezielle Anwendung dieses Bereichs ist. Eben nicht die Übertragung des Tischrollenspiels in ein Ding, sondern wirklich ein Szenario, was darauf aufbaut, was ziemlich cool sein kann. Aber
das Coole ist ja eben, du hast jedes Medium hat dann sozusagen seine Vorteile. Und man muss eben überlegen, wo liegen die Vorteile von dem Online-Rollenspiel dann? Und ich glaube, da kann man einiges mitmachen, wenn man überlegt, wie man sowas anfängt. Was eben sehr cool ist, ist, dass große Handout-Mengen sozusagen einfacher zu bewältigen sind, weil die Dinger jeder sofort irgendwie vor sich hat. Das finde ich persönlich sehr cool. Und wenn ich allein darüber nachdenke, dass Person A vielleicht ein Stück aus dem Theaterstück Der König in Gelb bekommt und anfängt zu lesen, und Person B hat ein Stück, was genau denselben Dialog hat, aber doch so 3-4 Worte anders sind oder sowas. Und dann plötzlich, nee, du hast dich da verlesen. Ich habe mich nicht verlesen, das steht hier. Dass sich sozusagen hier Fragen stellen, wie die Realität dann ist, das könnte ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen in so einem Bereich.
Genau, man kann ja im Grunde die Isolation auch ausnutzen. Das denke ich eben auch immer wieder. Richtig. Ich habe zum Beispiel, mein großer Traum ist, dass meine Spielgruppe mir immer mal irgendwann mal zustimmen wird, dass sie die Monitore ausschalten, das Licht auch ausschaltet. Ich würfel dann für sie, sie müssen mir dann vertrauen und sie hören im Grunde nur noch. Da kommt dann eben dieser Faktor dazu, dass sie dann wirklich allein in ihrem Zimmer sitzen und nicht mit der ganzen Gruppe im Dunkeln, sondern wirklich alleine. Und ich glaube, da kann man auch sehr schöne Dinge machen. Naja.
Denkst du denn, dass einige Genres sich eher anbieten für solche Sachen und andere weniger?
Also ich denke, Horror ist durchaus prädestiniert dafür. Ich glaube aber auch alles, was sehr Tabletop-orientiert ist, was viel mit Karten und mit Spielfiguren macht, ist gerade durch dieses Roll20 auch sehr, sehr, sehr schön umzusetzen. Eben gerade, weil du auf dieser Karte auch wirklich so ein Raster auflegen kannst und wirklich mit Linealen abmessen kannst, wie weit, wo bist du wovon weg. Ich glaube, dafür ist dann zum Beispiel eben Savage Worlds auch sehr, sehr, sehr sinnvoll.
Ja, oder D&D 4 beispielsweise. Ich meine auch, dass gerade über Google Hangouts dann sehr viele Leute waren, die sehr schnell auch D&D 4 Runden finden konnten, wenn sie da irgendwie Lust drauf haben. Also jetzt international betrachtet.
Gut, aber
Das spielt jeder, ne? Also,
ja gut, aber ich meine, Roll20 ist ja genau wie D20 Software oder was auch immer, die basieren ja alle auf D&D im Prinzip, oder Pathfinder. Das sind ja, glaube ich, auch die ersten und ehesten, die dann ihren Weg in solche Softwareprojekte finden. Ist denn dir noch was aufgefallen, was du noch so als Nachteile siehst oder was am Anfang schwierig war? Du hast jetzt zum Beispiel diese Regel mit dem Browser gebracht, die so auch einen Erfahrungswert gebracht hat. Aber andere Dinge, die ihr so im Laufe der Zeit noch optimiert habt bei eurem Spielen?
Es war von Anfang an eigentlich nur der Vorteil, dass wir tatsächlich spielen konnten. Also insofern fällt mir jetzt tatsächlich nichts auf, also außer den Punkten, die wir schon genannt haben, dass du eben keine direkte Interaktion mit den Spielern durchführen kannst. Aber abgesehen davon...
Ich würde sogar noch sagen, die Konzentration ist natürlich auch relativ hoch. Also wenn man wirklich sagt, okay, wir konzentrieren uns nur auf das Spiel, dann hast du ja auch nicht mehr die, sagen wir mal, die sonstigen Ablenkungen, die normalerweise am Spieltisch sind. Ne? Also was ich mal im Regelbuch blättern, auf die Uhr gucken, vielleicht mal nochmal an die Tüte Chips greifen oder sowas.
Dafür hast du doch ganz andere Ablenkungen. Also wie vorhin schon gesagt, ich drücke Alt-Tab und habe ein anderes Fenster auf und kann mal eben hier rumsurfen, da rumsurfen. Oh, da ist eine E-Mail gekommen, der hat mir ein lustiges Bild geschickt.
Und die Ablenkung finde ich natürlich, weil die ist dann vielleicht sogar noch ein bisschen krasser als einmal kurz die Regeln nachschlagen, die ich gleich brauche, um den Feuerballzauber anzuwenden. Da muss man wirklich diszipliniert sein.
Ich habe
das damals auch nicht geschafft die ganze Zeit. Also,
nein, aber was ich ganz gut finde, Spielleiter. Ist, du merkst es vielleicht nicht immer direkt so. Also ich hatte irgendwann hier schon Situationen, jetzt Candy Crush will ich jetzt nicht sagen, aber dann war jemand nicht dran und dann wurde zum Handy gegriffen und du siehst sofort, diese Person ist irgendwie nur halb dabei. Ne? Also man kann dann sagen, man kriegt ja auch alles mit und so weiter, aber es wirkt einfach ja auch komisch, wenn man mit dem Handy dann rumspielt.
Die gibt's nicht am Spieltisch.
Ja, das genau. Ja, und das mussten wir dann bei uns auch mal deutlich sagen, wo ich dann mal gesagt habe, so, wir warten jetzt eben, bis die ihr Spielchen beendet haben, dann können wir weiterspielen.
Wie in der Schule.
Ja, aber das hatten wir auch am Tisch und ich meine, was dann so ein kleiner Vorteil ist, wenn dann jemand mal eben kurz in seine E-Mails guckt, das merkt man vielleicht noch nicht mal unbedingt so. Also es lenkt deinem eigenen Spiel noch nicht mal ganz so massiv ab. Erst wenn die Person da dran ist und sagt, was, worum geht's, dann weiß man, man ist wieder, da war jemand ganz woanders unterwegs.
Wobei ich ja sagen muss, dank des Videos, was Patrick ja schon sagte, da hat sich natürlich schon ein Teil ein wenig relativiert. Also als wir damals nur mit Ton sozusagen gespielt haben, gehen natürlich die ganzen Gestiken und Mimiken verloren. Also das ist natürlich schon besser, wenn sowas verfügbar ist. Außerdem hat man dann immer den anderen auch vor Augen. Also dann fällt auch dieses rasche Ablenken, ist dann etwas komplizierter. Trotzdem, das ist eine nette Sache. Ich kann mir das auch vorstellen, das nochmal zu machen. Aber ich bin dankbar, dass ich genug Leute in meiner Umgebung habe, die spielen können.
Ja, wo das bei uns noch im Raum war für wirklich kurze Sessions. Also so 2-3 Stunden am Abend, ohne sich jetzt irgendwie noch auf den Weg irgendwo hinzumachen. Wir haben es noch nicht ausprobiert dafür. Ich meine, wir müssen es jetzt auch erstmal testen, wo dann ein paar Stunden Fahrt zwischenliegen. Wir haben ja auch eine Spielerin nach Bayern verloren. Da bin ich auch mal gespannt drauf, das zum ersten Mal so zu spielen und auch selber zu testen, wie konzentriert man ist. Aber je nachdem, wie das läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass das auch mal für diese, wir müssen nur mal kurz irgendwie so ein bisschen weiterkommen, für solche Geschichten ganz nett sein kann.
In unseren Kommentaren wurde zumindest gesagt, es gibt noch einen Hinweis auf die Drachenzwinge. Das ist, glaube ich, www.drachenzwinge.de. Das ist so eine Online-Community, wo nicht nur Spieler, sondern auch Spielleiter gesucht werden und sich irgendwie verabreden können, um eben auch sowas mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, welche Technik sie benutzt und wie der Stand ist, also ob das eine aktive Community ist, aber einfach mal nachschauen. Ich habe unten den Link eingefügt und dann vielleicht findet man ja die ein oder andere Möglichkeit zum Mitspielen. Und gerade wenn man das mal ausprobieren möchte, einfach nur so.
Gut, dann bedanken wir uns bei Patrick für sein fachkundiges Wissen zu diesem Thema. Ja, wie gesagt, ich werde es bald mal ausprobieren, hoffentlich, und kann dann meine Erfahrung hier auch mal reinstreuen. Und ja, das war dann wieder mal eine unserer System Matters Episoden. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.